plötzlich wurde aus der anfänglich gemütlichen Schiffsfahrt, abendlichen Schiffsfahrt, ein lebensbedrohliches Abenteuer. 12 Männer waren im vollsten Einsatz gegen die Naturgewalten. Die Wellen waren bereits so hoch, sie füllten das Boot mit Wasser. 12 Männer schöpften wahrscheinlich wie die Wilden. Und der 13., der schlief im hinteren Teil des Bootes gemütlich. Darüber wollen wir uns heute etwas unterhalten. Erstens schauen wir die Geschichten etwas näher an. Dann wollen wir uns Gedanken machen, was uns hilft in solchen stürmischen Zeiten. Und als letzten Punkt möchte ich die Frage stellen, nützen solche Zeiten uns auch? Sind die vielleicht auch manchmal gut? Aber zuerst lese ich die Geschichte, die ist nämlich diese. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht und furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Diese Begebenheit finden wir in 3 Evangelien, nicht bei Johannes. Die Initiative, über den See zu fahren, die kam von Jesus. Sie waren also im perfekten Willen Gottes und dennoch kamen sie in diesen lebensbedrohlichen Sturm. Wir können mit Jesus im Boot im perfekten Willen sein und trotzdem einem riesigen Sturm begegnen. Gott hat uns nämlich nirgends in der Bibel ein so sanftes Leben verheißen. Er hat nirgends gesagt, wir werden nie Probleme begegnen. Aber er hat verheißen, immer bei uns zu sein. Das lesen wir im Jesaja 43,2. Wenn du durch Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ich befürchte, vielleicht besonders wir Pfingster sind manchmal so ein bisschen in der Gefahr, ein Leben ohne Stürme hochzujubeln und in jedem Sturm gleich den Teufel zu sehen. Aber das ist nicht so. Diese Stürme, die dienen dazu, dass unsere Wurzeln tiefer werden, dass wir stärker sind. Abraham, wenn er in der Blüte seines Lebens Vater geworden wäre, dann wäre wahrscheinlich sein Name unbekannt. Oder wenn Daniel nicht einen Besuch in der Löwengrube abgestattet hätte, dann wäre er auch irgendwo einer von vielen. Oder Esther, wenn sie nicht unter Lebensgefahr sich für ihr Volk eingesetzt hätte. Aber nun zurück zu unserer Geschichte. Während also die Jünger in Todesangst mit dem Wasser kämpften, schlief Jesus friedlich im hinteren Teil des Bootes. Wahrscheinlich hatte er wirklich den Schlaf des Gerechten. Irgendwann entschlossen sie sich, die Jünger, Jesus aufzuwecken. In allen 3 Evangelien wird das ein bisschen anders beschrieben. Matthäus berichtet von einem simplen Hilferuf. Rette uns! Lukas gibt eine nüchterne Tatsache ihres Untergangs wieder. Wir sind verloren. Und der Markus berichtet von einem fast vorwurfsvollen Frage an Jesus. Kümmert es dich nicht? Diese Frage finde ich recht bezeichnend und aussagekräftig. Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns auch hin und wieder stellen. Kümmert es Gott eigentlich, wie es uns geht? Sieht er den Sturm? Oder verschläft er unsere Not? Mir scheint, die zentrale Frage dieser Geschichte und auch unserer Geschichte ist die, die sich die Jünger nach der Stillung des Sturmes gefragt haben. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mensch? Hätten die Jünger wirklich erfasst und verstanden, wer da mit ihnen im selben Boot sitzt und was sie für eine Mission hätten, dann hätten sie nicht so Angst haben müssen. Eigentlich hätten es die Jünger ja schon ein bisschen wissen können, wer dieser Jesus ist. Klar, dieses Erlebnis war ziemlich am Anfang von ihrem Zusammenleben, aber sie haben doch schon einiges erlebt mit Jesus. Ich weiß nicht, ob sie dabei waren bei der Taufe von Jesus, aber sicher hat sich rumgesprochen, dass damals die Stimme von Gott hörbar war. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sicher kannten sie die Storys vom Alten Testament in- und auswendig, wie Gott sie da durchs Rote Meer geführt hat. Sie waren schon Augenzeugen von einigen Heilungen, Dämonenaustreibungen und so weiter. Sie haben gesehen, wie der Jüngling von Nain aufgeweckt wurde. Sie waren dabei, als die Freunde den Gelähmten durchs Dach herunterließen. Und es war ihnen sicher bewusst, dass nirgends in den alten prophetischen Schriften stand. Und der Menschensohn aber ging eines Tages unter im See Genezareth. Und seine treuen Jünger teilten sein Schicksal oder irgendwie etwas in dieser Richtung. Das alles war ihnen total in den Hintergrund gerutscht. Aber zur Verteidigung der Jünger muss ich sagen, dass Angst einen gewaltigen Einfluss auf unser Denken hat. Nämlich, dass es stört den Zugang zum logischen Denken. Hier ein kleiner neurobiologischer Einschub, weil ich das so faszinierend finde, unser Gehirn. Wenn wir Angst haben, dann wird das Stresshormon Adrenalin ausgeschüttet. Und das verträgt sich nicht so gut mit dem logischen Denken. Also wir können nicht gleichzeitig logisch denken und stark emotional erregt sein durch das Stresshormon Adrenalin. In diesem Zusammenhang haben auch Neurobiologen herausgefunden, dass man nicht singen kann und Angst haben kann gleichzeitig. Finde ich total spannend. Also wenn du Angst hast, dann kannst du ja mal singen und das ausprobieren. Wie dem auch sei. Den Jüngern ging auf jeden Fall das Bewusstsein unter, wer sie da in ihrem Boot hatten und wie groß die Kraft und Allmacht von diesem Gott ist. Sie hatten alles vergessen, auch dass Jesus gesagt hat, lasst uns an andere Ufer fahren. Das war alles vergessen. Sie kämpften nur noch mit dem Meer oder mit dem Wasser. Als sie Jesus geweckt haben und er diesen Sturm gestillt hat, trat eben diese große Stille ein. Und wir lesen, dass sie erst nachdem der Sturm gestillt war, sie noch eine größere Furcht haben. Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Im Urtext kann man die Differenzierung sehr gut heraushören. Im Gegensatz zu dieser Verzagtheit oder Angst, die Jesus ja durch seine Frage bemängelte, lesen wir hier im Urtext, und jetzt fürchteten sie sich erst recht mit großer Ehrfurcht. Also zuerst hatten sie Furcht um ihr eigenes Leben und nachher ist diese Ehrfurcht, dieses Staunen, dieses Erschrecktsein vor dem herrlichen Jesus in ihr Leben gekommen. Jesus ging es zuerst mal um diese, ich sag's mal, schlechte Angst, eben um dieses Verzagtsein, um dieses, wir gehen unter, wenn er fragt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Offensichtlich hat in dem Fall Angst auch viel mit Glauben zu tun. Ich würde mal so sagen, Angst und Glauben geht auch nicht so gut gleichzeitig. Natürlich können wir Angst von einer schlechten Diagnose haben, oder irgendetwas Ähnlichem. Aber wenn wir tief im Herzen begriffen haben, wie gut es Gott mit uns meint und wie er daran interessiert ist, dass es in unserem Leben alles zum Besten dient, dann müssen wir uns eigentlich nicht mehr so zu fürchten. Die Jünger fragten sich, wer ist dieser Mensch? Und wie gesagt, ich denke, das ist die zentrale Frage. Auch für uns heute. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Jesus? Wer ist er für dich heute ganz persönlich? Ist er ein guter Mensch? Ein Moralapostel? Ein Religionsstifter? Ist das Leben mit ihm einfach eine bestimmte Art der Lebensform? Wer ist dieser Jesus für dich in deinem Alltag? Ist er ein vertrauensvoller Freund? Jemand, der an allem, am kleinsten Detail in deinem Leben interessiert ist und mit dir durch dick und dünn geht? Einer, der nur die besten Ziele mit deinem Leben verfolgt? Oder ist er irgendwie so ein Gott da draußen? Man weiß ja nicht genau, woher. Leider kommen mit einem Sturm sehr oft auch Zweifel an den guten Absichten Gottes und an seiner Liebe zu uns. Das sind ja genau die Zweifel, die Schlange, die Eva angebracht hat. Hat Gott wirklich gesagt? Meint er es wirklich gut? Oder tut er dir vielleicht doch etwas vorenthalten? Genau diesen Zweifel gab Eva Raum. Und genau diese selben Zweifel, die kommen gerade in einem Sturm besonders auf uns zu. Meint es Gott wirklich gut? Hält er mir vielleicht etwas vor? Aber wenn wir wirklich im Herzen erfasst haben, wie gut es Gott tatsächlich mit uns meint, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Die meisten von euch wissen ja von meinem Unfall in Italien und die folgenden fast 5 Wochen Koma. Nach dem Koma hatte ich oft richtige Angstattacken. Plötzlich hatte ich so Angst und mein Herz beging zu klopfen und ich dachte, jetzt bin ich verloren. Die Ärztin sagte mir, das ist eigentlich ganz normal für jemanden, der so lange so nah am Tod ist. Das ist ganz normal. Aber das beruhigte mich eigentlich nicht wirklich. Ich wollte diese Angst loswerden. Ich fand das sehr störend, muss ich sagen. 3 Fragen, die ich in einem Buch eigentlich über geistliche Kampfführung gelesen habe, die haben mir wirklich sehr geholfen. Die erste Frage ist, gibt es jemand, der mächtig genug ist, diese Situation in den Händen zu halten? Könnte ich diesen um Hilfe bitten? Das ist die 2. Frage. Hat er mein Allerbestes im Sinn? Wird er mir helfen? Kann ich diese Hilfe empfangen? Das ist die 3. Frage. Also gibt es jemand, der mächtig genug ist? Kann ich ihn bitten um Hilfe und kann ich diese Hilfe empfangen? Und alle diese 3 Fragen konnte ich mit einem bestimmten Ja bezeugen. Können wir alle heute Morgen mit einem bestimmten Ja bezeugen? Es ist natürlich leider nicht so, dass ich gar keine Angstgefühle mehr kenne. Immer wieder muss ich mir diese Fragen oder besser gesagt diese Antworten vor Augen halten. Ja, Gott ist allmächtig. Ihm ist ja gar nichts unmöglich. Meint er es gut mit mir? Kann er mir helfen? Ja, alles ja. Es ist wichtig, dass wir diese Fragen uns immer wieder vor Augen halten. Gerade auch in Zeiten von Stürmen ist es auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir Jesus kennen, dass wir wissen, wer er ist. Wenn es Umständen gelingt, dass wir an der Güte Gottes und der Macht Gottes, an der Gegenwart Gottes zweifeln, dann sind wir erst recht verloren. Aber wenn Jesus zu unserem vertrauten Freund geworden ist, dann ist unser Alltag bestimmt von dieser Gegenwart. Wir wissen, dass er interessiert an uns ist, dass er es gut mit uns meint, dass er Freude hat, wenn es uns gut geht. Aber wenn unser Gottesbild eher von dem strengen, strafenden Gott geprägt ist, dann hat Angst viel mehr Angriffsfläche und viel mehr Chance, uns wirklich zu turbulentieren. Tief innen zu wissen, wie gut es Gott mit uns meint, wie wohl er uns will, wie er an unserem Wohlergehen interessiert ist, das befreit von Angst. Deshalb heißt es wahrscheinlich auch im 1. Brief von Johannes in 4,18, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Wenn wir uns dieser vollkommenen Liebe bewusst sind und die unser Herz richtig packt, dann hat Angst keinen Raum. Jesu Frage, habt ihr immer noch keinen Glauben? Lässt vermuten, dass Jesus mittlerweile doch schon etwas mehr Glauben von seinen Freunden erwartet hätte. Je besser wir Gott kennen, je tiefer diese Freundschaft mit ihm ist, desto freier werden wir auch von Angst. Ich hoffe, ihr könnt euch an das Zitat über oder die Definition meiner letzten Predigt über Glauben erinnern. Glaube bedeutet, der Gegenwart, der Absicht, der Kraft und dem Charakter Gottes zu vertrauen. Der Gegenwart, der ist immer hier. Er hat der Absicht, er hat gute Absichten. Der Kraft, er ist allmächtig. Und der Charakter, Gott, also ich kenne niemanden, der so liebevoll ist wie Gott. Einfach nur gut. Niemals hat er einen schlechten Gedanken über uns. Niemals ist er schlecht drauf. Er kann nur positiv über dich denken. Er kann dich nur mit Liebe anschauen. Und gerade wenn wir in großen Herausforderungen sind, ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wer wir da zur Seite haben, wie wir vorhin gesungen haben. Der Gott der Engelheere, er ist mein bester Freund. Hey, nur schon das ist ja mindblowing, oder? Der Gott der Himmelsheere, er ist mein bester Freund, er ist immer an meiner Seite. Gerade in großen Herausforderungen ist es auch wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Wir können uns nur auf Verheißungen berufen, die wir kennen. Deshalb ist es wichtig, dass wir, ich sage es immer wieder, ich weiß, ich wiederhole mich, aber macht nichts, dass wir die Bibel uns wirklich aneignen. Meiner Ansicht nach reicht es nicht, vielleicht täglich mal so die Losungen zu lesen oder so. Wir sollten die Bibel wie das Brot, Jesus hat gesagt, das ist das Brot, das ist ein Hauptnahrungsmittel. Wir sollten ein Fettpolster mit der Bibel anlegen, weil das ist wirklich in Zeiten der Dürre überlebensnotwendig. Und es ist auch gut, wenn wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, was wir mit Gott schon erlebt haben. Schon im Alten Testament hat Gott seinem Volk immer wieder gesagt, setzt solche Zeichen, Steine aufeinander bauen oder Altar, wo ihr euch erinnert, was ich für euch getan habe. Es ist so wichtig, immens wichtig, dass wir das Wort Gottes uns aneignen, dass wir uns erinnern, was Gott für uns getan hat, wer er für uns ist, aber auch, dass wir im Willen Gottes sind. Das ist auch extrem wichtig. Nämlich Jesus hat so gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Nur schon eigentlich diese Aussage impliziert, dass sie auch dort ankommen werden, oder? Im Buch der Apostelgeschichte lesen wir auch von einem großen Sturm. Der Paulus war in diesem Sturm. Er konnte auch ruhig bleiben. Er hat zwar vorausgesehen, dass da ein Sturm kommt, er hat den Leuten gesagt, es wird gefährlich, lasst uns hier bleiben, sie haben nicht auf ihn gehört, sie sind trotzdem in See gestochen und natürlich prompt kam der Sturm. Aber anstatt sich aufzuregen, war der Paulus ruhig. Er hatte nämlich eine Vision. Gott hat ihm gesagt, du wirst vor dem Kaiser reden. Und hat er gewusst, okay, ich werde hier nicht untergehen, ich werde vor dem Kaiser reden. Sogar ein Engel hat ihm das aufgetragen in einer nächtlichen Vision. Ich nehme mal an, die wenigsten von uns haben schon so eine Engelbegegnung gehabt und der hat genau gesagt, was du tun wirst. Aber wir haben, wie gesagt, das Wort Gottes, wo wir uns dran halten können. Wo wir wissen, das ist gemeißelt, was in der Bibel steht. Das stimmt, das verhält, da können wir drauf bauen. Gott kommt an sein Ziel. Manchmal mit Umwegen, aber er kommt an sein Ziel. Und wie es so schön heißt, er kann aus Mist Dünger machen. Manchmal sind diese Stürme da und gefallen uns nicht so. Aber Gott kann sie trotzdem gebrauchen. Dass wir in stürmischen Zeiten auch Menschen brauchen, die uns unterstützen, wenn wir vielleicht selber nicht mehr glauben können, liegt eigentlich auf der Hand. Darum möchte ich auch nicht mehr weiter darauf eingehen, nur so viel sagen, es ist ein weiteres wunderbares göttliches Prinzip, dass wir als Leib zusammengehören. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle. Wenn sich einer freut, dann freuen sich alle. Und darum betonen wir auch immer wieder die Lebensgruppen so stark, weil wir einfach denken, das ist so ein gutes Instrument, wo jeder getragen ist und in seine Bestimmung hineinkommt. Eine weitere Überlegung ist, ob der Sturm eben vielleicht auch positive Seiten haben könnte für die Jünger und für uns. Hat es auch gute Auswirkungen gehabt? Die Jünger sind zu dem Punkt gekommen der absoluten Verzweiflung. Sie mussten kapitulieren. Und auch für uns ist es manchmal immer wieder gut, wenn wir einfach vor Gott kapitulieren müssen und sagen, Herr, wir schaffen es nicht. Wir brauchen deine Hilfe. Wir können zwar Wasser schöpfen wie verrückt, aber letztendlich ist das ein Leerlauf. Stürme in unserem Leben lassen uns immer wieder Gottes Güte erleben, oder? Gerade da braucht es doch Glauben, wo wir vor Unmöglichen stehen. Gerade da braucht es die Gegenwart Gottes, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Stürme sind ja auch eine gute Gelegenheit, wo wir Gott erleben können. Er ist nämlich da, auch wenn er manchmal vielleicht scheint zu schlafen. Der Jakobus gibt uns einen ganz speziellen Rat. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also so quasi, hey, juppie, ich habe einen ganz besonderen Grund der Freude, ich werde mal so wieder so richtig geprüft. Interessant, oder? Dann geht es aber noch weiter. Denn ihr wisst doch, dass euer Glaube erprobt wird und sich bewährt. Wenn eure Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich der Zweck dieser Prüfungen. Es bringt das Gute, das bereits begonnen hat, zur Vollendung. Mit einem Beispiel aus der Natur kann man das sehr gut illustrieren. Ich habe mir sagen lassen, dass starke Winde die Wurzeln der Bäume nach unten treiben. Wir alle wissen, dass ein Baum nur so stark ist wie seine Wurzeln. In Jeremia 17,8 lesen wir, gesegnet ist der Mann, die Frau natürlich auch, die auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün, auch wenn ein trockenes Jahr kommt. Sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Ist es nicht gerade in Zeiten der Stürme, der Hitze oder der Trockenheit, dass offenbar wird, wo wir oder wie wir gewurzelt sind? In einem guten Jahr mit viel Regen, da trägt jeder Baum ist grün und trägt Frucht. Aber gerade in Dürrezeiten, wo wir unsere Wurzeln zu den Bächen hinstrecken müssen, da wird offenbar, wie tief wir gewurzelt sind. Stürme sollen offenbar machen, Jesus offenbar machen in uns. Und sie dienen niemals dazu, dass wir geschwächt liegen bleiben. Sage nicht, dass wir in jedem Sturm erfolgreich hervorkommen oder was immer auch erfolgreich heißt. Ich habe genug reife, gute, liebe Menschen, Christen, zu früh sterben sehen. Aber ich weiß, dass wir trotzdem in allen Umständen triumphieren können, weil wir wissen, Jesus hat unser Leben in der Hand. Es ist nicht die Abwesenheit von Problemen oder Herausforderungen, die uns Christen ausmacht, sondern wie wir damit umgehen. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Es wurde mal ein Fotowettbewerb ausgeschrieben zum Thema Frieden. Da wurden die schönsten Sonnenauf- und Untergänge eingeschickt, Bergpanoramen, Blumenwiesen und so weiter. Aber das Bild, das gesiegt hat, ich habe es leider nicht gefunden im Internet, es war ein Bild von einem kleinen Vogelnest in den Klippen beim Meer. Und da war ein riesiger Sturm und die Wellen schlugen so gegen diesen Felsen und die kleinen Vögel waren da zufrieden und geborgen. Ich finde das Bild so schön. Es ist nicht der Sonnenauf- oder Untergang, der uns wirklich Frieden beschert, sondern inmitten vom Sturm, einfach sich geborgen zu wissen, dass Gott uns umgibt, dass uns nichts passieren kann, was seiner Aufmerksamkeit entgehen würde, dass er alles unter Kontrolle hat, das lässt uns doch einfach entspannen und ihm vertrauen, dass er es gut macht. Oder so wie es der David sagt, das finde ich auch so schön im Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch, salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Also nicht auf einer frischen Blumenwiese. Im Angesicht meiner Feinde, im größten Sturm wird uns der Tisch gedeckt und können wir bei Jesus das abholen, was wir brauchen. Und er füllt unseren Becher nicht nur auf, er überfließt sogar. Dieses Bild muss ich mir immer wieder vor Augen, oder will ich mir immer wieder vor Augen halten, wenn es so drunter und drüben geht. Herr, ich brauche den gedeckten Tisch und ich nehme mir Zeit, an diesem gedeckten Tisch bei dir zu sitzen. Im Angesicht meiner Herausforderungen, meiner Schwierigkeiten, meiner Unzulänglichkeiten deckst du mir den Tisch und mein Becher fließt über. Zum Schluss möchte ich noch einen anderen Gedankenanstoß bringen. Könnt ihr euch an eine Geschichte erinnern, wo es genau umgekehrt war? Die Jünger schliefen und Jesus kämpfte in großer Todesnot. Es war im Garten Gethsemane, am Abend vor seinem Tod. Wir könnten daraus schließen, dass manchmal ist es nicht angebracht zu schlafen. Manchmal müssen wir kämpfen. Wir wollen uns eins machen mit den Kämpfen Gottes, die er kämpft. Wir wollen diese Freunde sein, die mit Jesus wachen, wenn es darum geht, dass sein Reich kommt. Das ist gut, wenn wir uns immer wieder fragen, welche Kämpfe muss ich kämpfen? Und in welchen Kämpfen kann ich getrost relaxen und es ihm überlassen, weil er für mich kämpft. Wir haben gesehen, wir können einem Sturm begegnen, auch wenn wir im perfekten Willen Gottes sind, weil uns nirgends ein seichtes Leben verheißen wurde. Wir haben uns überlegt, was uns hilft in Zeiten der Stürme. Und ich habe vor allem drei Dinge aufgezählt. Kenntnis, wer und wie Gottes ist. Dann sein Wort, dass wir sein Wort wirklich gut kennen, dass wir uns ernähren mit seinem Wort, dass unsere Seele gut geht, dass wir ein Fettpolster anlegen mit Gottes Wort. Und drittens, dass wir eine klare Schau und Vision haben und im Willen Gottes laufen. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, ob Stürme auch ihre positiven Seiten haben. Und ich bin zum Schluss gekommen, und ich hoffe natürlich ihr mit mir, dass es absolut auch positive Seiten gibt, wenn wir Stürmen begegnen, weil wir dann erleben, dass das, was wir glauben, dass das verhält. Also das finde ich nach wie vor von meinem Unfall eine sehr schöne Nachwirkung. Ich weiß, Jesus ist einfach da, wenn nichts mehr geht, wenn du nicht mal mehr laufen kannst. Wie oft habe ich mir gesagt, und er behütet dich, dass du nicht fällst, nicht gedacht habe, ich fall gleich wieder hin. Einfach wissen, er ist hier, er trägt einem, es verhält, was ich glaube. Der lässt mich nicht einfach so hängen, sondern der ist da, der steht zu seinem Wort. Stürme helfen uns, unsere Wurzeln tiefer zu graben, näher ans Wasser zu kommen. Enden möchte ich mit einem schönen Zitat, das eigentlich ein bisschen zusammenfasst. Wenn wir Jesus vertrauen, dann stillt er entweder den Sturm oder er beruhigt unser Herz inmitten des Sturmes. Wie auch immer. Er bringt Frieden. Wie auch immer, er ist der Friedefürst. Und inmitten von Stürmen können wir ihn bestürmen und sagen, Herr, du bist mein Friede, ich brauche jetzt dich einfach. Ich möchte uns Mut machen, wenn wir Stürmen begegnen, dass wir nicht verzagen, sondern dass wir uns bewusst sind, wer mit uns im Boot ist. Dass ihm nichts entgeht, dass er gute Absichten, gute Pläne mit uns hat. Und dass wir vorwärts gehen mit ihm. Und ich möchte uns auch Mut machen, in Zeiten, wo Jesus sagt, wachet und betet, dass wir wach sind und beten. Weil das finde ich auch extrem wichtig. Das ist jetzt ein kleiner Anteil von meiner Predigt, weil es ja um die Stürme geht, aber ich denke, wir werden Stürmen begegnen. Und da ist es wichtig, dass wir beten, dass wir wachen. Betet, Freie Schweizer, betet, haben wir doch gesungen am 1. August, oder? Und ich finde das so wichtig. Hey, dass wir im Gebet wachen und wissen, was uns auf uns zukommt und wie wir dem Sturm begegnen können. Und ich schließe jetzt auch noch gerade mit Gebet. Und dann gebe ich dem Jürg wieder und er wird den Gottesdienst noch abschließen. Herr, ich bin so froh, dass wir dich dürfen haben. Du bist so ein genialer Gott. Und es ist so wunderbar, mit dir zu leben und zu wissen, Herr, jeder Tag ist in deiner Hand. Du kennst das Ende vor dem Anfang. Herr, du kennst jedes Haar auf unserem Kopf, Herr. Herr, du bist so interessiert an unserem Wohlergehen. Danke, Jesus, dass du so gut mit uns meinst. So uns deine Wege führst, Herr. Und wir wollen mit dir zusammenstehen. Wir wollen, Herr, uns immer wieder neu mit dir verbünden und sagen, Jesus, wir sind dir und wir wollen dir hören. Wir wollen für dich leben. Wir geben alles dir hin. Wir mögen den Sturm kommen, Jesus. Wir gehen vorwärts mit dir und wir wollen sehen, wie du mit uns als anderen raufkommst, Herr. Wie du uns einfach führst durch die Stürme und wie du gross rauskommst. Unser grösster Wunsch, Jesus, ist, dass dein Name geehrt wird durch unser Leben, durch unser Dasein, durch die Gemeinde da. Herr, du sollst gross rauskommen und dein Licht soll einfach strahlen. Du bist ein herrlicher König. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Danke, dass du jedem Einzelnen hilfst in seinen Stürmen, Herr. Jedem Einzelnen ausrüstest, jedem Einzelnen begegnest, Herr. Herr, dass du Wort redest, ganz persönlich. Dass du ganz persönlich Bibelvers aufs Herz legst oder was auch immer. Verheißungen, wo sie sich daran heben können. Danke, Jesus, dass du so ein persönlicher Gott bist. Ein so ein liebevoller Heiland. Preis und Ehre sei dir, Herr. Amen.